Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Luxamed GmbH. Mein Name ist Patrick Walicek und in dieser Episode, in dieser Woche, erhalten Sie wie versprochen den dritten und letzten Teil des Interviews mit Physiotherapeut Matthias Rother zum Einsatz der Mikrostromtherapie und der LED-Lichttherapie im Rahmen des physiotherapeutischen Vorgehens. Speziell hervorgehoben wird in diesem letzten Teil das Thema Reflexmuskeln. Matthias erklärt, was sind Reflexmuskeln und warum lassen sich diese zum einen sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell mit Mikrostrom und LED-Licht behandeln und zum anderen, warum es auch durchaus extrem wichtig sein kann, eben diese Muskeln durchaus auch in der Beurteilung des Zustandes, Beurteilung der Indikation des Patienten zu berücksichtigen. Und das erklärt er anhand von einigen Beispielen und dann würde ich sagen, will ich Sie auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dieser Episode. Wie gesagt, es ist die letzte Episode. Wenn Sie jetzt gerade erst einschalten, diesen Podcast, schauen Sie mal, wir haben die Episoden 1 und 2 natürlich im Stream veröffentlicht oder bei uns auf der Internetseite www.luxamed.de, aber natürlich auch bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Also es macht durchaus Sinn, bei der ersten Folge anzufangen. Nicht mittendrin, da die Folgen schon ein Stück weit aufeinander aufbauend sind. So, jetzt aber viel Spaß mit dem Interview, dem letzten Teil Interview mit Physiotherapeut Matthias Rother. Ich ja eingehend erwähnt hatte, was bestimmt noch interessant ist, wo ich weiß, dass da viele Fragen kommen und wir auch in der Vergangenheit, auch schon wieder wirklich ein paar Jahre her, wenn man so will, explizite Kurse zu gemacht haben, nämlich das Thema Reflexmuskelsystem, was ja auch, wie du es beschrieben hast, du hast ja auch schon Teile daraus erwähnt, du hast einige Muskeln daraus erwähnt, dass wir da vielleicht nochmal drauf eingehen, beziehungsweise du nochmal erklärst, was ist das Reflexmuskelsystem und wie setzt du Licht und Strom in diesem System ein und warum funktioniert das so gut?
Ja, also Reflexmuskelsystem, das habe ich damals von meinen beiden Lehrern in den 90er Jahren kennengelernt, erstmals gehört, Reflexmuskeln. Das ist im Prinzip ein Teil unserer gesamten Muskelstruktur. Das sind so Muskeln, die im Prinzip schnell reaktiv auf irgendwelche Störungen reagieren. Ein Schutzsystem bei Verletzungen. Ich tue mir irgendwie weh oder ich knicke um oder irgendwas und da gibt's Muskeln, die versuchen, das zu verhindern. Da gibt's Muskeln, die versuchen dann die angeschlagene, die verletzte Struktur zu schützen, indem sie einfach den Bewegungsradius zu limitieren. Ja, wenn irgendwas geschädigt ist, versucht man das wenig zu bewegen, damit es geschützt wird und noch mehr kaputt geht. Das ist eigentlich eine schlaue Sache. Das machen kleine funktionelle Muskeln. Ganz tolles plakatives Beispiel, einer von den ganz wesentlichen und wichtigen, viel behandelten Reflexmuskeln ist der Plantaris Longus. Ja, der in Unterschenkel in der Wade verläuft, also Oberschenkel lateral, knapp oberhalb vom Kniegelenk, vom Gelenkspalt, beginnt der Muskel. Der Muskelbauch selber ist ein relativ kleiner, ist so im Bereich der Kniekehle und dann geht er schon in eine kleine, feine Sehne über, die sich medial an die Wadenmuskulatur anlegt und dann in die Achillessehne seitlich einwächst. Dieser Muskel limitiert diese Dorsalflexion oder Dorsalextension, wird unterschiedlich benutzt. Das heißt, wenn ich die großen Wadenmuskeln, den Gastrocnemius, behandle, dann passiert es immer wieder mal, dass man die Beweglichkeit nicht wirklich frei bekommt. Wenn man aber diesen Plantaris Longus behandelt und reguliert, wie auch immer man das tut, dann kriegt man diese Beweglichkeit frei. Das ist so ein schönes plakatives Beispiel. Ein anderes tolles plakatives Beispiel ist das, ja, frag mal, das Atemzwerchfell. Das ist eigentlich einer der ganz, ganz, ganz zentralen Reflexmuskeln. Das ist nicht nur zum Atmen da, zum Ein- und Ausatmen, sondern das ist ein Reflexmuskel, der bei jeder Störung eigentlich anspringt. Egal bei welchem Stress oder Verletzung oder sonst was da auftritt, das Diaphragma ist immer mit beinhaltet. Wenn ich mir weh tue, was mache ich? Ich zucke zusammen, atme tief ein, schnell und heftig und zack, ist schon so, nennen wir es mal, ein leichter Zwerchfellkrampf da und das bleibt so hängen. Was hat das für Auswirkungen? Das hat nicht nur Auswirkungen auf die Atemtätigkeit, die ist zu vernachlässigen. Strukturell hat das Auswirkungen auf die Beweglichkeit fast aller Strukturen im Körper. Wir können Beobachtungen haben, wenn wir das Zwerchfell in seiner Spannung regulieren, dass eine Nackenrotation deutlich besser wird dadurch, dass so ein globaler, etwas unspezifischer Test für das Schultergelenk, die Außenrotation im Schultergelenk, besser wird. Wir können beobachten, dass die Hüftbeweglichkeit durch Regulierung des Atemzwerchfells besser wird. Wir können sehen, dass durch Regulierung des Atemzwerchfells die Dorsalflexion im Fuß besser wird. Das gibt es. Das kann man ausprobieren und dann kann man das sehen. Ja, die Rumpfrotation wird besser. Das ist ein ganz, ganz, ganz zentraler Muskel des Zwerchfells. Das ist nicht nur in seiner Insertion zwischen Thorakal 8 und Thorakal 11, 12, so wird das beschrieben, die hauptmuskulären Insertionen da in der Wirbelsäule. Da gibt es auch noch Faszienzüge und dann geht diese Insertion runter bis L2, L3, L4 und hoch fast bis an den Nacken. Denn stammesgeschichtlich wird das innerviert vom Nervus Velicus. Und der kommt Nacken. Ja? Ganz, ganz zentraler Muskel. Und da können wir jetzt noch einige, weil jetzt noch 20 andere aufzuzählen, das ist, glaube ich, ein bisschen viel, muss nicht sein, aber das stellt so ein Grundschema dar, dass es einfach enorm wichtig ist, an so ein paar Muskeln sich entlang zu hangeln, um einen Einstieg in eine Behandlung zu kriegen und um in die Therapie zu kriegen. Oder, was ich vorhin auch schon mal angedeutet habe, im Sinne von Analyse rauszufiltern, wo liegt die Problematik. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Ich habe das in den letzten Jahren ja vernachlässigt nicht, das wäre falsch formuliert. Ich arbeite nicht mehr so in dem Schema, wie ich das noch vor, ich weiß nicht, 6 Jahren, sagen wir mal, oder 8 Jahren gemacht habe. Das hat sich alles ein bisschen verändert. Ich habe andere Schwerpunkte gesetzt oder ich habe sie rausgefunden. Teilweise per Zufall, teilweise durch ein bisschen Studium. Lesen, lernen, überlegen, Austausch mit anderen Kollegen. Da haben sich andere Strukturen, andere Muskeln noch dazu gesellt oder haben sich mehr aus Tablett bei mir gespielt, weil sie einfach auch sehr, sehr bedeutsam sind dabei.
Mir fällt weil du das mit dem Zwerchfell sagtest, da fällt mir gerade spontan ein, vielleicht hast du das noch vor Augen, ich krieg's leider nicht mehr ganz zusammen jetzt, ich müsste es raussuchen, aber ich erinnere mich an eine Fortbildung, wo wir gemeinsam waren mit Dr. Voracek, wo er funktionelle MRT-Bilder gezeigt hat, also unter Bewegung und unter Atmung und das Zwerchfell dort auch dargestellt hat und das Ganze ja auch dann evolutionsbiologisch mal unter die Lupe genommen hat. Super spannend. Ja. Daraus ging ja auch schon hervor, wie wichtig eigentlich dieser Muskel für unsere Gesamtentwicklung ist. Oder für die Gesamtentwicklung des Organismus, des Menschen schlussendlich ist.
Enorm wichtig. Wir müssen uns ja strukturell auch vorstellen, dass durch Zwerchfell alles durch muss. Alle Gefäße Richtung unterer Extremität müssen da durch. Ja, erstmal Arterien und Rückfluss, Venen, Lymphsystem, die komplette Nervenversorgung, das geht alles dadurch. Ja, die Organe von unten liegen da dran. Das heißt, da habe ich in irgendeiner Form eine Stresssituation in einem räumlich nahen Organ irritiert das Zwerchfell. Das kann nun biochemischer Stress sein, das heißt, das Organ funktioniert nicht gut, warum jetzt auch immer, schlechte Ernährung, weiß der Teufel was, gibt der Alkohol. Dann gibt es dieses ganze Thema emotionaler Stress, was auch nicht unerheblich ist, wo indem ich, ich persönlich eine relativ hohe Bedeutung zumesse. Auch das hat auf Organe einen Einfluss und dann einen Einfluss auf das Zwerchfell. Also das ist so ein Wechselspiel hin und her. Also enorm bedeutsam, absolut. Das ist gar nichts zu deuteln.
Vielleicht nochmal so zum Abschluss jetzt auch für das Thema Reflexmuskel. Vielleicht nochmal so ganz kurz den praktischen Hinweis, wenn wir jetzt mal beim Thema Reflexmuskel bleiben, nehmen wir mal das Zwerchfell jetzt als Beispiel. Wie ist kurz gesagt deine praktische Vorgehensweise in der Therapie mit Mikrostrom mit dem Zwerchfell?
Das Zwerchfell zu behandeln?
Ja.
Ich mache es mit Licht, Kombination Licht, manuell, also vorne am Rippenbogen behandle ich das mit den Lichtköpfen vor, denn eine Zwerchfellbehandlung macht den Patienten eher selten Spaß, das muss man schon sagen. Wenn ich das, wie ich schon mehrfach erwähnt, wenn ich das mit dem Licht vorbehandle, ist die Akzeptanz größer, weil es nicht so unangenehm, das tut nicht so weh. Oder ich komme überhaupt erstmal mit meinen Fingern unter den Rippenbogen drunter, um da manuell dran zu kommen, um da manuell eine Dehnung überhaupt an Mann oder an die Frau bringen zu können. Ja, da muss das mit dem Licht vorbehandelt werden. Früher haben wir das, bevor wir das Licht hatten, mit Strom, mit diesen Stabelektroden gemacht. Haben das am eins vorne auf den Brustbein kurzzeitig gesetzt und mit der zweiten Stabelektrode sind wir hinten parallel an der Wirbelsäule runtergefahren von Thorakal 4 bis L2, L3, rechts und links. Und das ging sehr, sehr schnell. Das hat sehr, sehr schnell ein Ergebnis gebracht. Das war damals für mich, als sich das verändert hat, die ganze Technik, und wir haben dann die Lichtköpfe zur Verfügung gehabt und das Thema Stabelektroden ist dann so nach und nach in den Hintergrund gewandert, oder jetzt für den, war die 2000 plus, gibt's gar keine Stabelektroden mehr. Da musste man seine Arbeitsweise ein bisschen verändern. Wir haben das dann erst versucht, das dann zu imitieren mit den Lichtköpfen, genauso hinten an der Wirbelsäule, aber hat sich dann herausgestellt, das ist nicht so effektiv und das geht nicht so schnell, wie das mit den Stabelektroden ging. Und so habe ich das dann eben verändert. Habe, wie gesagt, arbeite vorne am Rippenbogen mit den Lichtköpfen. Man kann das kombiniert machen, kann dann ein oder zwei Lichtköpfe nehmen und kann die links an den Rippenbogen halten nachdem man den rechten schon etwas vorbehandelt hat, kann dann am rechten schon mal etwas manuell arbeiten. Diese Möglichkeit gibt es. Was ich dann noch dazu nehme, das ist die Behandlung am Rücken, der Serratus posterior inferior. Das ist ein Muskel, der damals in den Anfängen in diesem Reflexmuskelkonzept überhaupt keine Berücksichtigung gefunden hatte. Der für mich aber ein ganz, ganz, ganz enorm wichtiger und funktionell öffnender Muskel ist. Den kann man ganz einfach mit dem Licht behandeln. Das mache ich immer vorneweg. Im Sitzen, der Patient sitzt. Ich setze nur hinten die Lichtköpfe da drauf, behandle das vor und dann nehme ich die Lichtköpfe wieder weg. Bewege das so, macht so eine leichte Bewegung mit dem Patienten oder er macht die mit. Und dann wechsle ich die Seite, gehe vorne an den Rippenbogen und so kriege ich auch sehr schnell und sehr schön das Zwerchfell geöffnet. Und nicht selten ist es so, dass die Patienten sagen so, oh, die schnaufen dann plötzlich durch, sagen, oh wow, jetzt kriege ich besser Luft. Aber dann kommt so eins zum anderen, sagen, oh, jetzt zwickt's, fühlt sich der Rücken und nicht mehr so fest an, jetzt geht mir der Nacken irgendwie auf, der Kopf fühlt sich freier an, und solche Rückmeldungen kriegt man da in verschiedenster Form da, wenn man das macht. Also das kann ich nur raten, dass man das in seine Therapie einbaut.
Super.
Ich will behandeln.
Super. Ich hoffe ja auch, dass wir bald wieder mal ein tatsächliches Präsenzseminar in Form eines Workshops machen können, was ja dieses Jahr situationsbedingt nicht so gut geklappt hat bisher. Wir sind in der Planung, da hatte ich ja auch mal kurz so angetriggert, das Ganze mal auch als ein, ja, als ein Webinar zu machen. Das werden wir auch tun, definitiv, und zwar zum Ende diesen Jahres, je nachdem, wann man diesen Podcast jetzt natürlich auch hört, Ende diesen Jahres wäre das Jahr 2020, werden wir sicherlich ein Webinar machen und ja, Problem, Webinar ist alles toll, schön und gut, ist eine super Sache, ist einfach zu konsumieren, kann man zigfach wiederholen aus Aufzeichnung. Ich sehe persönlich halt das Problem, es ist so dieses Gap, was sich auftut halt mit dem wirklich praktischen Arbeiten, und wir legen ja in unseren Kursen wirklich großen Wert darauf, dass auch wirklich praktisch gearbeitet wird, weil nur dann kann man es eigentlich auch richtig lernen, gerade wie du es eben erzählt hast, mit Therapie der Reflexmuskeln, mit Licht und so weiter, die Techniken, die Vorgehensweisen.
Genau.
Eine plakative Elektrodenanlage kann man natürlich zeigen in einem Webinar anhand von Dummies, anhand von Bildern und so weiter, und wir werden das machen dieses Jahr, definitiv, ich denke Ende November, Anfang Dezember, genau einen Termin haben wir jetzt hier noch nicht festgelegt, aber das wird sicherlich ein cooles Event, ist für uns auch eine Herausforderung, weil wir wollen das Ganze nicht als Aufzeichnung machen, sondern wir wollen es tatsächlich livestreamen. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, sind wir eigentlich auch, was meinen Themenbereich betrifft, den ich so gerne mal mit dir diskutiert haben möchte, wo ich glaube, aus meinen Erfahrungen mit vielen, vielen Kunden, mit denen ich ja nur spreche tagtäglich, oder Anwendern besser gesagt, sind das oftmals Fragestellungen und auch Themen, die einfach interessieren. Von daher wäre ich von meiner Seite eigentlich jetzt am Ende, falls du jetzt nicht noch irgendeine Anregung, eine Idee oder irgendwas hast.
Boah, nee, also das Austauschen könnten wir uns jetzt sicherlich noch stundenlang, und Beispiele bringen oder Hinweise bringen. Es ist vielfältig, die Fragestellungen sind sicherlich auch vielfältig. Und daher, ja, ich glaube, fürs erste Mal ist es jetzt vorerst mal gut, und dann muss man sehen, ob man in diesem Format, in diesem Podcast, was du da jetzt ja nach und nach ausbaust und immer mehr vielfältig gestalten willst, wie weit man da welche Themen da noch jetzt präsentieren kann in diesem Rahmen. Das müssen wir dann mal schauen, wie du das ja eben auch gesagt hast, das Webinar, was geplant ist. Das wird spannend, also ich bin auch gespannt drauf, wie wir das dann gestalten. Weil, ja, ein großes Ding, was mir bei solchen Formaten dann immer fehlt, ist einfach der direkte Austausch, und der ist einfach dann schwierig. Ich kann mich vor die Kamera stellen und kann mir irgendeinen Dummy hernehmen. Da können wir einen Schauspieler buchen oder was weiß ich gehen und können da irgendwas zeigen und vorführen. Das ist aber dann nur die Theorie.
Ja. Ja.
Die direkte Praxis, der direkte Austausch, das ist einfach nicht da, das findet einfach nicht statt. Und solche Dinge in meinen Augen in diesen Formaten, ohne dass ich jetzt schlecht reden will. Also man muss es versuchen, wir müssen mal wieder Kontakt zu den Kollegen aufnehmen, das bin ich absolut deiner Meinung. Aber für mich ist das A und O immer der direkte Austausch.
Ja.
Und der findet einfach nicht an dem Bildschirm statt. Das ist ja nun in den letzten Monaten aus anderen Gründen vielfältig diskutiert worden, oder ich habe es zu Hause erlebt, ich habe zwei schulpflichtige Kinder, einer davon hat regelmäßig Online-Unterricht gehabt.
Ja, der neue Begriff.
Der ist 12.
Der neue Begriff
ist Homeschooling. Genauso gesagt hat er, ja, ich höre mir das da an, aber irgendwie ist es nicht so toll.
Ja.
Es ist nicht so effektiv. Das sagen ja auch Lehrer, die ich hier in Behandlung habe. Die sagen, ja, da kann man was präsentieren, aber das Eigentliche, was Unterricht ausmacht, und das gilt für ein therapeutisches Seminar auch, das ist auch nichts anderes als Unterricht. Das Eigentliche, was Unterricht wirklich ausmacht, ist etwas gemeinsam im Austausch zu entwickeln.
Ja.
Klar gibt's immer einen Zampano, der vorne dran steht und was weitergeben will oder soll. Aber dieser Austausch, dieses Feedback, das fehlt einfach. Und das ist für mich immer gerade bei solcher Art Seminaren, das Schöne, das Produktive dabei, dass man sich einfach austauscht. Dass dann Hände hochgehen, ja, aber. Oder was denkst du zu diesem Thema? Und.
Ja, ja.
Man tauscht sich einfach da schön aus. Man kann dann, also ich habe so manches Mal in den all den Jahren, wo wir jetzt Seminare und Workshops geben, habe ich auch Anregungen mitgenommen. Das muss ich auch ganz klar sagen.
Ja.
Wo jemand da mal was reingeworfen hat oder auch mal was kritisch war, gab ja auch manchmal auch eine Auseinandersetzung. Ist ja auch nichts Schlimmes. Ist ja auch gern mal was Produktives, nimmt man das so mit. Und lässt das im Nachgang mal Revue passieren und sagt so, ah, wow, cooler Aspekt. Das werde ich mal verfolgen. Ja. Und diese Dinge, die kann man in einem Webinar nicht produzieren. Das ist leider
das
so.
Aber es ist
in der aktuellen Situation besser als gar nichts.
Besser als gar nichts, ganz genau. Ich meine, vielleicht kommen wir irgendwann dahin, dass wir Virtual Reality machen können oder Augmented Reality. Ich glaube, Augmented Reality ist tatsächlich, ich hatte das an der Uni, das Thema Augmented Reality im Bereich Innovationsdesign. Das ist ein ganz spannendes Thema und ich glaube, da kann man gerade in der Medizin generell ganz tolle Sachen machen, aber ich glaube, da wollen wir jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Ich denke, wir sind jetzt auch von der Zeit her so, dass wir diesen Podcast in drei Teile aufteilen oder ich diesen Podcast in drei Teile aufteilen werde. Wir werden bei unserem wöchentlichen Rhythmus bleiben. Ich kann Ihnen als Zuhörer, Zuhörerin jetzt leider noch nicht sagen, was wir nach diesem dritten Teil, der dann in drei Wochen ist, bringen werden als nächste Episode. Ich könnte mir aber eine Idee hätte ich, die kann ich vielleicht sagen, es ist gerade heute eine Studie veröffentlicht worden bei PubMed, wo der Abstract noch nicht eingereicht oder eingereicht ist, aber zumindest die Überschrift da ist. Und zwar geht es speziell um eine Studie Wirkung Mikrostrom bei chronischen Schmerzen, speziell Fibromyalgie-Patienten. Und diese Studie wurde durchgeführt mit dem Luxamed HD2000+. Und ich kann sagen, ganz tolles Ergebnis. Ich darf noch nicht so viel drüber sprechen, weil sie noch nicht gänzlich veröffentlicht ist. Sie ist eingereicht, sie ist angemeldet und man kann die Überschrift beispielsweise im Internet bei PubMed und anderen, ich glaube auch bei ResearchGate, bereits lesen. Das wird in drei Wochen sicherlich oder spätestens oder vielleicht auch in vier Wochen ein auf jeden Fall Hammer-Thema, Hammer-Podcast werden. Und an dieser Stelle, möchte ich mich bedanken fürs Zuhören, fürs Einschalten. Ich möchte mich natürlich ganz speziell bei Matthias, bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, mit dieser technischen Variante übers Telefon und dann, ich musste hier technisch zu Hause tatsächlich ein bisschen was umbauen, weil ich sitze gerade im Homeoffice und nehme diesen Podcast auf. Aber ich glaube, das funktioniert ganz gut. Wir werden sehen, wie die Audioqualität schlussendlich ist. Das weiß ich in 5 Minuten. Ja. Aber ja, an dich vielen Dank für die Zeit, die du nach dem Praxistag heute noch aufgebracht hast und den Zuhörern deine Erfahrungen, deine Informationen zu dem ganzen Thema Mikrostrom, LED-Lichttherapie etc. pp. Vermitteln konntest und vermittelt hast.
Mhm. Gerne, habe ich gern gemacht, macht mir immer wieder Spaß. Finde ich auch wichtig, dass man Dinge weitergibt. Schauen wir mal.
Schauen wir mal.
Als nächstes Thema haben. Diese Studie Fibromyalgie, chronische Schmerzen, da bin ich auch gespannt drauf, ist auch toll.
Ja.
Vielleicht auch nochmal begleiten, wenn wir die dann mal in Gänze lesen konnten. Vielleicht auch nochmal, Stoff für ein separates Thema.
Ja, definitiv, das sollten wir definitiv machen.
Was man da noch, bedenken kann in diesem großen Themenfeld. Aber jetzt warten wir erstmal auf die Arbeit da. Das scheint sehr spannend zu sein, was die da veröffentlichen. Bin ich auch gespannt drauf.
Super. Ja, dann, wie gesagt, an die Zuhörer nochmal vielen Dank auch. Wie gewohnt wäre es super, wenn Sie uns vielleicht auch mal auf den sozialen Medien folgen. Wir sind auf Instagram relativ aktiv, eigentlich täglich, damit auch gespiegelt auf Facebook, auch auf Twitter, wobei ich da sagen darf, dass das eigentlich nur eine Spiegelung der Instagram-Nachrichten ist. Also hauptsächlich sind wir auf Instagram und Facebook tätig, natürlich auch auf YouTube. Einfach mal nach dem Hashtag Luxamed googeln oder nach Hashtag Mikrostrom sind wir definitiv zu finden auf den sozialen Medien. Wär toll, wenn Sie uns dort als Zuhörer, Zuhörerin folgen würdet und natürlich die Bitte, bewertet unseren Podcast, egal auf welcher Plattform Sie ihn konsumieren, Sie ihn hören, ob bei Apple, Google, wo auch immer. Einfach mal auf die 5 Sterne klicken, eine kleine Rezension schreiben, das wäre absolut Spitzenklasse. Natürlich auch Kritik, wenn es Besserungen gibt, wenn es Themen, Ideen gibt auch, Themenvorschläge, immer ran, das wäre ganz, ganz toll. Dann nehmen Sie mir ein Riesenstück an Arbeit ab. Und ja, in dem Sinne noch einmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.